Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für... Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Mann, der in Köln diese Woche einen neuen Sündenpfuhl der Fastenzeit für 2 Wochen eröffnet hat. Hallo Martin!
Hi!
Wovon sprechen wir hier, Martin?
The Worst Case Szenario. Hey.
Back in town.
Ja, diesmal stationär im Laden ein.
Im Laden ja. Ein, cool. Ja. 2 Wochen ist richtig, oder?
Ja, genau, 2 Wochen ist richtig. Wenn die Folge hier rauskommt, das ist der Sonntag, dann sind wir noch eine Woche da im Laden ein. Mhm. Und servieren Hotdogs. Ja.
Wie man das vom Worst-Case-Szenario kennt.
Ja, genau. Wie schon Stefan Paul gesagt hat, man darf die Hotdogs nicht IKEA überlassen.
Ja, so ist es nämlich. Mhm. Habt eine schöne Karte, habe ich gesehen. Aber ihr habt ja nicht nur die Hotdogs, die man schon vom Worst-Case-Szenario kennt, sondern da sind noch mehr Leckereien drauf, ne?
Ja, also zum einen haben wir Tagesspecials, ne? Wie heute marokkanischer Merguez-Eintopf und Chorizo von der Oma-Kuh. Ja, ansonsten haben wir noch die Soft-Shell-Crabs, ne? Also ja, als Sandwich, quasi wie so ein Burger serviert. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen, ne?
Genau, im Rahmen des Street Food Festival hatten wir
genau,
die geile Krabbe.
Ja, genau. Und dann haben wir die Peanut Butter Cups.
Wer macht die eigentlich?
Meine Frau.
Yeah, ich dachte es mir nicht. Sie hat irgendwas angedeutet bei dem Craft Beer Event, bei dem Wies Event, dass sie sowas macht.
Genau. Sie hat die schon mal so ausprobiert und die waren geiler als das fertig zu kaufende Produkt. Mhm. Wobei das fertig zu kaufende Produkt auch einfach mal richtig schweineteuer ist. Und wir sind günstiger jetzt und besser.
Das ist ein...
Und selbstgemacht mit belgischer Schokolade. Also...
Beste Voraussetzungen, ey.
Ja, ja, und die Leute, die das kaufen, sehen dann immer so, ist halt so groß wie so ein Pralinchen, ne? So, oh, was, aber für 1,50 Euro teuer? Und dann essen die das, ne? Und sagen, wow. Das ist dann nochmal cool, so Leute so schnell zu bekehren zu können mit dem Produkt.
Ja.
Ja. Ja, habe ich noch was vergessen, was wir noch anbieten?
Ja, ich habe direkt eine Frage, weil am letzten Montag war die Eröffnung, ich habe es leider nicht geschafft.
Eine Schande.
Da habt ihr Scotch Eggs gemacht.
Ja, Scottish Eggs sind Eier, die 5 Minuten gekocht wurden. Nur 5 Minuten, dass das Eigelb komplett flüssig ist. Mhm. Dann werden die abgeschreckt in kaltem Wasser, meliert. Dann kommt eine dünne Schicht aus Hack drumherum. Das ist so die Kunst. Das Hack haben wir noch extrem mit vielen Gewürzen angemacht und abgeschmeckt. Also Knoblauch, Zwiebel, Chili, Paprika und hast du nicht gesehen, Salz, Pfeffer, ne? Mhm. Und da waren sogar, glaube ich, 3 Chilisorten haben wir reingeballert. Dann haben wir das wie ein Schnitzel paniert, aber mit Panko und dann frittiert.
Genau, du hast, wie kriegt man denn das Hack in so einer dünnen Schicht um das Ei drumherum, dass es nicht auseinanderfällt?
Also eigentlich kannst du so sagen, du machst wie so eine Art kleines Burger Patty und rollst das dann nochmal zwischen 2 Glasigfolien mit Nudelholz aus. Na, wäre die einfachste Variante.
Also du machst wirklich so eine, wie einen Teig ausrollen und den rollst du später dann
genau
um das Ei drumherum. Und dann kommt Panade drum, Fritteuse, bis das Hack gar ist und bam.
Ja, also wir haben sehr frisch gewolftes Hack ja zum Glück im Haus, ne? Das heißt, es kann noch ein bisschen rosa sein, ne?
Stimmt.
Aber wir haben es schon relativ durchgegart. Das dauert auch relativ lang und dann das Eigelb soll ja irgendwie schon Temperatur haben, weil Hack muss ja auch kühlen die ganze Zeit, ne?
Mhm.
Soll schon wieder ein bisschen warm sein. Mhm. Und das ist uns auch echt gut gelungen. Und wir haben es mal ausprobiert, mal mit Senf anzurichten, mit Mayonnaise und so. Es ist egal wie. Es schmeckt einfach allein durch diesen warmen Eigelb, das da drin ist, ne, mit dem Hack, also mit dem würzigen Hack und diesen richtig großen Panko außenrum. Mega. Mhm. Also war ein cooler Einstieg. Scottish Eggs.
Ja, was ist jetzt der Unterschied zwischen Scottish Eggs und Scotch Eggs? Oder ist das alles das Gleiche?
Ich habe Scotch Eggs noch nie so als Ausdruck gehört. Ich würde aber fast davon ausgehen, ne?
Ich gucke. Also ich habe die Dinger das erste Mal gegessen in Neuseeland in einer Kneipe.
Ja, okay.
Und habe das mega gefeiert. Kurz davor hatte ich mein erstes Knochenmark aus dem Backofen, einfach mit einem krossen Scheibe Brot oder diese schöne fettige Knochenmark aus einem halben Knochen halt dann rausgelöffelt hast. Also und danach kamen die Scotch Eggs. Also es war Hammer. Habe ich echt gefeiert. Also die heißen wahrscheinlich, hier steht schottische Eier, Scotch Eggs, Scottish Eggs, also es ist glaube ich, Scotch Eggs ist der verbreitetere Begriff dafür, aber im, ja.
Okay.
Das geht aber um panierte Hackeier, würde ich sagen.
Mhm.
Der deutsche Hackbraten frittiert. Oder? Ist doch.
Ja, ist so ein bisschen weniger Hack dran, ansonsten ist es ja fast dasselbe, ne?
Ja. Ja. Den Hackbraten kommt auch schon mal ein Ei, oder?
Bänge. Ja, genau. Falscher Hase, ne?
Falscher Hase, ja.
Deutscher Klassiker. Also das ist der falsche Hase nur interpretiert, auf schottische Art.
Ja. Der ist in die Fritteuse gefallen, der falsche Hase.
Ja.
Und ja. Was da mega noch war am Eröffnungsevent, ihr hattet einen Metzger da, ne?
Ja, das also, den hatten wir gestern. Gestern Montag da und der will sogar selber nochmal morgen vorbeikommen.
Das ist, der hört sich an wie der Küchenjunge, hab ich mir gedacht. Wie heißt er nochmal? Sein Name ist?
Holger Klein-Jung. Wieso heißt
er wie der Küchenjunge? Der war doch angekündigt anders. Klein-Jung? Vielleicht habe ich Klein-Jung, Küchenjunge, keine Ahnung.
Ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, bei Holger Klein Jung, denkt man erst mal an jemand anderes, aber egal.
Kleinjung, glaube ich, er hieß Kleinjung und ich habe erst gedacht, hier hätte Küchenjunge geschrieben, Entschuldigung. Holger Kleinjung.
Ja,
ne? Nur aber die nicht Besten der Holger
so.
Klein.
Nur die Besten heißen so, hat Holger Klein dazu gesagt. Ja.
Ja, der war da und hat...
Der war da, hat live gewurstet, auf meinen Wunsch hin, weil ich wollte irgendwie so ein bisschen die Brücke schlagen, weil er macht ja komplett unsere Würste, bis auf ein paar Specials. Ne? Mhm. Und ja, damit die Leute auch so realisieren, dass es ein Mensch ist, der das für uns macht. Und der hat dann halt auch eben halt mal eben live gewurstet. Und dann haben wir eine Salsiccia gemacht, haben die mit ein bisschen Coleslaw, ein bisschen Marinade da noch unter die Menge gehauen. Einfach for free am ersten Abend. Einfach für den Fun-Faktor ein bisschen. Wir haben ja auch unseren Brauer da gehabt, ne? Und
den Sebastian.
Ja, genau. Wir haben ja seit 2 Wochen komplett hier eine fest installierte Craft-Beer-Theke, wo es all unsere 3 Biere gibt, sogar das fette Weißbier. Das ist jetzt verwechselt selber schon. Ja. Und dann haben wir noch das Pfefferkörner von ihm mit im Sortiment.
Oh geil, oh geil. Ja.
Und ich sag dir, der neue Sud ist noch ein bisschen besser geworden, ne? Das, nur rein, ich habe das direkt in der Brauerei vom Tank gesoffen und also, da habe ich mich entschieden, dass ich da das gerne auch in den 2 Wochen anbieten möchte, weil das ist so gut geworden, meiner Meinung nach.
Mhm. Das ist generell ein mega geiles Bier. Ich glaube, es sind 1 oder 2%.
1% Pfeffer, weißer Pfeffer.
1% weißer Pfeffer da drin und diese, also es ist schon wahnsinnig, was 1% an Aroma ausmacht. Und geil, du hast richtig schönen Pfeffergeschmack, aber überhaupt nicht unangenehm. Und ich fand gerade, je nachdem, was du zu essen machst dazu, das ergänzt sich so hammermäßig. Also das Bier macht echt richtig Spaß. Ich habe, glaube ich, hier noch eins. Ich muss es mir das kalt stellen für heute Abend. Dringend. Ja.
Das ist doch hier der gute Kölner Kampott-Pfeffer. Ne? Hennes feines Kampott-Pfeffer.
Genau.
Nur deswegen schmeckt das so gut. Ich glaube, das war mal irgendwie von denen so eine Kollabo und er hat es jetzt im Sortiment übernommen, weil es halt so gut läuft. Ne?
Ja.
Ja. Ja, 4 Bier und ich habe extra mir was aus den Belgien oder USA abgeguckt und wir haben so ein Tasting-Paddle. Das heißt, so ein Brett, wo 4 kleine Gläschen drauf sind, das ist immer ein Quarter Pint, das sind so 0,167 irgendwas Milliliter, Liter. Das heißt, man kann halt eins bestellen, da sind dann 4 kleine Gläser drauf und du kannst dich dann einmal durch das Biersortiment trinken.
Fett.
Für 6,90 Euro. Mega fairer Preis. Hast 6 Bier. Wird 4 Bier. Ja, 4 Bier. Wird sehr gut angenommen. Ich war gestern Abend da, um noch das Foto zu machen für so unser neuestes Special. Am Tisch nebenan hatten zwei Leute das, ein Tisch quer gegenüber hat einer das genommen. So habe ich mir das vorgestellt.
Schick mir mal ein Foto davon.
Ja, gerne.
Cool.
Ja, habe ich das noch nicht für Instagrammt?
Nein. Kümmere dich drum.
Ja. Ich glaube auf der Worst-Case-Szenario-Seite siehst du das.
Ja. Auf Facebook. Mhm. Dann verlinken wir doch mal die Facebook-Seite vom Worst-Case-Szenario.
Ja. Ja, das ist unser aktuelles Projekt. Macht sehr, sehr viel Spaß. Wir wollen danach auch irgendwie weitermachen. Ist halt jetzt mal aus, wir probieren halt mal aus, wie es ist, das ganze Hotdog-Ding im Laden zu machen, statt im Truck.
Ist das nicht viel angenehmer?
Das ist angenehmer, weil du bist so mehr stationär. Du hast ein Kühlhaus, du kannst so einfach da zentral angeliefert werden. Du musst nicht jetzt, du hast eine Spülmaschine. Das heißt, du musst nicht mal jeden Abend alles dann in den Laden schleppen, am nächsten Tag wieder zusammensuchen, wieder zurückfahren. Ne? Mhm. Ne, gerade um die ganzen Toppings warm zu machen und so Sachen, hast du halt jede Menge Spülkram, ne, mit, was so am Tag anfällt.
Ja.
Ja, das können wir halt da auch alles erledigen. Sehr, sehr angenehm. Es läuft sehr gut an. Ne? Also ich denke mal, es hat ja zwei Faktoren beim Laden ein. Immer einmal die Stammgäste, die sowieso alle zwei Wochen da essen gehen, ja, und immer neugierig sind auf ein neues Konzept. Da habe ich auch schon so einige inzwischen jetzt kennengelernt, die das so machen. Mhm. Und dann gibt's halt ein paar Leute, die sich gefreut haben, dass es wieder was vom Worst-Case-Szenario zu essen gibt, ne? Mhm. Ja, und ich glaube, diese Kombination, dadurch läuft's, ich würde mal sagen, ganz gut, ja.
Noch eine Frage, ihr habt in der Speisekarte noch gesehen, ihr habt auch so klassisches Kölner Kneipen Food im Angebot.
Ja.
So Soleier und was war das andere? Gürkchen?
Wir haben einmal eine Gewürzgurke, die wir selbst eingelegt haben. Dann haben wir ein Solei, das war jetzt schon, ich glaube, das hat jetzt die fünfte Woche auf dem Buckel. Richtig geil geworden, mit richtig viel rote Beete eingelegt.
Cool.
Quasi einmal eingelegt für einen Burger der Woche und für Wurstkäs-Szenario im Hinterkopf, ne? Sieht echt gut auch gerade auf der Theke aus. Und wir haben dann noch Mixed Pickles gemacht. Mhm. Und wir haben ja vorher die Mixed Pickles bei den Vorgängern gesehen und dachten uns so, das können wir noch ein bisschen anders machen. Mhm. Wir haben wirklich jede Sache anders eingelegt, mariniert. Wir haben so diese kleinen, wie heißen sie denn?
Cornichons.
Naja, die kleinen Kürbisse, diese ganzen Mini-Kürbisse. Mhm. Ja, gute Frage.
Kann man die essen?
Ja, die sehen aus wie kleine Zierkürbisse, aber
Mikrowellenkürbisse?
Ja, heißen die so?
Also es gibt Kürbisse, habe ich jetzt lernen müssen. Die kannst du fertig kaufen, die schneidest du oben auf, hüllst die aus, schmeißt irgendwie eine Frischkäsepampe rein und tust die eine Viertelstunde in die Mikrowelle, dann sind die gar und kannst die essen.
Okay, ja, du kannst alles in die Mikrowelle garen.
Ja, aber es hört sich so ein bisschen crazy an. Das ist ein knüppelharter Kürbis, mit dem kannst du jemanden einen Schädel einschlagen und dann schmierst du den voll mit Fett und packst den eine Viertelstunde in die Mikrowelle. Also das fand ich ein bisschen spooky.
Ey, vielleicht kriegst du da noch raus und schick dir den Link, wie die Dinger heißen. Die sind so vielleicht so groß wie eine Erdbeere, das war's. Wie eine große Erdbeere. Nee,
die kenne ich nicht.
Ja, die haben wir mariniert so mit einem Currysud und wir haben Shiitake-Pilze und also so ein Kram eingelegt, ne? Aber
was
alles
sind denn Mixed Pickles?
Also ja, so sauer eingelegte gemischtes Gemüses eigentlich, ne?
Gibt's keine Vorgabe, was da drin sein muss? Also zum Beispiel jetzt mal im klassischen Rezept.
Du machst ja es gibt ja Gründe, warum man Sachen einweckt, würde ich jetzt mal sagen, ne? Mhm. Zum Beispiel einfach, um was haltbar zu machen über den Winter.
Ja.
Ja, und dann willst du ein bisschen Auswahl haben, ne? Ja, und was nimmst du klassisch als Mixed Pickles?
Ich hab's gerade hier vor mir, Paprika, Silberzwiebel, Blumenkohl, Möhre und Gurke.
Ja, also alles aus dem Garten.
Mhm. Ja. Und du hast halt einen Kürbisgarten.
Ja, es ist ja nur zwei Kürbisse habe ich. Hokkaido habe ich eingelegt. Hier. Patisson heißen die. Siehst du? Man muss nur drüber reden.
Patisson,
Hab ich vorher auch noch nie gehört. Das sind wirklich mini, mini kleine Kürbisse.
Ah ja, die sehen so aus wie mutierte Pfannkuchen mit einem grünen Stetz. was ich hier finde zu Partisan.
Ja, und ja, du kannst ja alles nehmen, Möhrchen, alles aus dem Garten halt, ne? Das ist so das Klassische, würde ich sagen.
Dann erzähl mir nochmal Solei. Das, ich habe das mal gemacht und war irgendwie so ein bisschen lame. Ich weiß nicht, ich habe es da wahrscheinlich nicht lange genug. Wenn du sagst, 5 Wochen eingelegt, so lange hatte ich sie nicht eingelegt. Aber ich, erzähl mal, wie du das da gemacht hast.
Meinst du das Einlegen?
Ja, also was ein Solei ausmacht oder was das so für ein
Sud? Also ich hab erstmal 500 Eier genommen, ne? Hab die gekocht und hab die unseren Schulpraktikanten schälen lassen.
Oh, die arme Sau.
Die arme Sau. Sekunde mal, ich muss eine Pause machen. Eine Sekunde. Ah, schon erledigt. Wie gesagt, eine Sekunde. Ha. So. Also, wie gesagt, man muss einen Schulpraktikanten einfach mal 500 Eier schälen lassen. Mhm. Hat auch gut funktioniert. Dann haben wir rote Beete gekocht mit Zwiebeln, jede Menge Gewürze, ich glaube Senfsaat haben wir mit reingemacht, Piment, Pfeffer, Lorbeer. Rote Beete
aber ungeschält.
Nein, die haben wir geschält. Das sind ja auch also einfach so schon geschält in Scheiben, weil einfach optisch das auch ein Glas, die haben wir mit ins Glas gepackt, ne?
Okay, weil ich habe jetzt gelernt, dass man rote Beete eigentlich mit Schale kocht, um ja, die Farbe aber, zu
ja,
erhalten.
Ja, hast ja recht. Aber genau, wir wollten ja das Gegenteil erreichen.
Ihr wollt es auskochen.
Ja, wir wollten, dass die Farbe die Eier noch mitfärbt.
Ja, okay.
Ja, ne, sonst hast du komplett recht. Hab ich auch bei Pur so gemacht, komplett im Ganzen. Dann lassen sie sich auch so leicht schälen, wenn man die heiß rausholt, ne? Vielleicht ein bisschen unter kaltem Wasser ablaufen lässt, dann kann man die so super pellen. Da sollte man sich vorher nicht die ganze Arbeit machen bei Rote Beete.
Ja, also ich habe ein Rezept jetzt veröffentlicht, da habe ich nämlich ich habe geschichtet gelbe und rote Beete und die rote Beete ist halt ein bisschen weggebrochen farblich, weißt du, so ein bisschen, sie sah so ein bisschen ausgelaufen aus und habe ich mal gegoogelt, wie man rote Beete kocht und habe dann im Nachgang festgestellt, dass man die rote Beete eigentlich ganz anders zubereitet, wie ich das gemacht habe.
Aus dem Gefühl heraus.
Aus dem Gefühl heraus und fand ich schon bezeichnend, dass man, ja, also die haben selbst davon gesprochen, dass wenn eine rote Beete irgendwo also verletzt ist, die ganze Farbe darüber schon rausläuft. Das heißt, man muss eine gesunde rote Beete haben, ohne Verletzung und die dann halt kochen und danach schälen. Ja.
Klingt vernünftig.
So, zurück zu den Soleiern. Du hast die rote Beete gekocht in dem Sud und dann geht's weiter. Martin?
Oh, habe ich mich selber auf Mute gestellt. Also ich habe die rote Beete gekocht, also in Scheiben geschnitten vorher und geschält. Dann die Gewürze dran, Piment, ganz viele Zwiebelscheiben, Pfeffer. Was habe ich dran gemacht? Lorbeer, vielleicht Kümmel. Und dann ungefähr musst du 1:20 das Salz hinzufügen zum Wasser im Verhältnis. Also ein Teil Salz und dann 20.
Okay. Ja.
Und also das ist dann schon gut salzig, aber jetzt nicht versalzen, so vom Geschmack. Und dann Deckel drauf. Wir haben ja eine Tonne, die groß genug ist und sowas. Sorry. Wir haben ja einen Deckel drauf, da der Topf, der groß genug ist, dann haben wir es im Kühlhaus gestellt. Für den Burger der Woche haben wir es eine Woche stehen lassen und danach jetzt 4 Wochen. Das ist ein Solei. Das muss man aber nicht mit rote Beete machen. Das haben wir nur
optisch.
Wegen der optischen Farbe gemacht. Normal macht man es, glaube ich, einfach so.
Und wie lange sollte man die stehen lassen? Also mindestens eine Woche?
Ich glaube, du kannst sie eigentlich direkt essen. Aber
okay.
Also einen Tag ziehen lassen und dann ist gut. Und aber das habe ich selber nur nachgelesen. Mhm. Wenn du die halt 4-5 Wochen liegen lässt, ne? Dann kriegen die erst so ihren typischen, leicht schwefligen Geschmack, der so typisch für Soleier ist.
Hm. Ja, ich habe nämlich auch gedacht, wie ich den gegessen habe, das schmeckt ja wie normale Eier, einfach ein bisschen sauer. Also, oder Salz, da kommt kein Essig rein, oder?
Nö, da kommt kein Essig rein.
Ich weiß nicht, also irgendwie fand ich so, das ist so eine Woche gewartet und das Ei schmeckt jetzt gar nicht so viel anders, wie du erwartet hast. Was ich auch mal gesehen habe bei den
Ich glaube, es ist auch einfach nur Haltbarmachung, ne? Ja, also wieder, ne? Deswegen, ne?
Was ich halt gesehen habe, war auch mal, dass man die Schale nur angestoßen hat und die Mitschale in den Sud gelegt hat, damit der dann so unter die Schale kriecht, der Sud. Aber je nachdem hat sich halt, da gab es so ein feines Spinnennetz, was sich auf die Eier dann gelegt hat, gerade auch in mit Rote Beete oder sowas. Wenn du das Ei dann gepellt hast, hast du halt so ein, sieht schon ein bisschen spooky aus, das Ei. Nachher, wenn dann nur an verschiedenen Stellen der Sud halt ins Ei gezogen ist.
Ich glaube, so kennt man das von Ostern, ne?
Genau. Ich glaube, so sehen auch Ostereier aus, ja. Wenn
Ostereier, die schon kaputt gefärbt wurden, irgendwie so.
Genau, Art, ja. Ja, so in der Art. Es war meine Assoziation immer mit Soleiern. Also auf jeden Fall, dass man auch in der Kneipe schon mal saß und die geschält hat und dann erst gegessen hat. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also
das weiß ich auch nicht mehr. Nee, das weiß ich auch nicht. Aber es hätte bei uns nicht ganz so ins Konzept gepasst,
ja, von daher. Klar. Nee, ist schon zum Essen und so ist auf jeden Fall angenehmer, wenn die Soleier so schon fertig sind. Und laufen sie?
Ja, das ist nicht unser Bestseller.
Ja,
ne?
Klar.
Aber das ist schon in Ordnung. So wie wir gedacht haben. Das ist auch vor allen Dingen dieses schöne Riesenglas mit den ganzen Soleiern drin, hat ja auch nochmal einen dekorativen Zweck, ne?
Ja.
Der Laden ist ja relativ nackig und die ganze Mix Pickles in den Gläsern und dann das Solei und so, das sieht schon cool aus zusammen.
Sehr schön.
Ja.
Wunderbar.
Ja. Und bei dir?
Ja, was habe ich die Woche gemacht? Haben wir das letzte Mal aufgenommen? Vor Karneval? Nee. Doch, ja, genau. Unsere letzte Sendung war ja kurz vor Karneval. Habt ihr noch das fette Weiß? Wies? Ist es noch da oder ist es Abverkauf nach Karneval? Nichts mehr da in Flasche?
Ah, nicht ganz. Also man muss sagen, es ist verdammt gut weggegangen. Und die Resonanz auch von der Gastronomie und so hier ist echt gut. Also es kommt gut an. Ich habe es noch nicht so aktiv wirklich beworben, aber am Ende dieser Woche kommt neues Bier und es passt gerade so, ne? Also wir kommen quasi heute damit noch hin und dann kommt auch schon wieder der nächste Sud.
Sehr gut. Nummer 2.
Und Sud Nummer 3 ist in 4 Wochen fertig. Also es geht Schlag auf Schlag.
Lauft langsam, ist ja Fastenzeit, ne? Da müsst ihr 4 Wochen schon eigentlich, das müsste ja funktionieren, würde ich sagen.
Naja.
Kopfell
sieht man das anders.
Ja. Ich hatte die Woche am Dienstagabend, da hat Holgi seine Flaschensendung gemacht. Also er macht ja einen Podcast mit Christoph Raffel zusammen, die Vrind Flaschen, und da konntest du ein Paket Wein bestellen.
Ah, cool.
Vorher.
Extra dafür?
Genau.
Super.
Und dann hast du dir seine Live-Sendung halt mit angehört, hat's einen IRC-Chat, wo du halt dann auch, du hast live die Sendung gehört und konntest dann auch mal Fragen reinschreiben in den Chat. Und das war halt echt cool. Wir haben viel zu den Weinen erzählt. Wir hatten 3 Weine vom Weingut Tech von der Nahe, einen Spätburgunder und 2 Rieslinge. Und ja, das war echt sehr kurzweilig. Also wer mal eine Weinprobe machen möchte und dafür noch nicht mal das Haus verlassen will, sollte sich das auf jeden Fall mal angucken beim Holgi, die Vrind Flaschen.
Ist ja eine geile Idee, also so mal so eine Live-Verkostung quasi zu machen und alle können mitsprechen und so. Und von zu Hause aus, das kann man sich ja irgendwie sehr schnell einrichten, sowas.
Ja.
Wie viele Leute haben da so mitgemacht? Im Chat hast du gesehen?
In dem Chat, so in diesem IRC-Chat, das ist ein bisschen schwierig, den ans Laufen zu kriegen, je nachdem, also für technikaffin ist das kein Problem, aber es ist halt schon mal ein bisschen schwierig. Und in dem Raum drin waren circa 30 Leute. Aber ich habe mich morgens schon in den Chat eingewählt, um mal zu gucken, wie das überhaupt funktioniert. Da waren auch schon viele Leute drin. Ich glaube, dieser Chat ist der generelle.
Martin? Da reden wir über den Chat und auf einmal warst du weg.
So was? Ich weiß gar nicht. Toll, Martin.
Ja.
Bist du auf die Mute-Taste eingeschlafen?
Nein.
Auf die Auflegen-Taste?
Nein, ich hab dich nicht mehr gehört. Du bist weggebrochen. Ich hab dich so quasi noch so gehört und dann warst du komplett weg.
Okay. Ja. Also ich würde mal sagen,
IRC-Chat.
Genau, es sind ungefähr 30 Leute vielleicht da gewesen.
Ja,
aktiv, die dann mitgeschrieben haben, waren es vielleicht so 15 Leute. Ich weiß nicht, ob die alle aktiv waren, die in dem Raum an Leuten halt waren. Aber ich glaube, es waren 2 Stunden oder sowas. Es war mal 1 Stunde angesetzt und wir hatten nur nur 3 Flaschen Wein eigentlich zum Probieren. Und das war echt sehr schön kurzweilig. Also ich kann das wirklich nur mal jedem empfehlen. Und die nächste Sendung, die liegt mir auch sehr am Herzen. Es gibt Neuseelandweine.
Ah, okay. Ja, und das ist dann eine kleine Urlaubsänderung, wa?
Genau, weil der Christoph Raffelt, der Originalverkorkt-Podcast auch macht, der war ja kurz nach mir in Neuseeland letztes Jahr. Und da gab es eine ganz witzige Anekdote. Ich war in einem Hotel im Marlborough. Also wir waren recht wenig in Hotels, aber in dem einen waren wir. Und da hatte ich mich, glaube ich, auf eingeloggt über Foursquare und dann ging das auf Twitter. Und der hat geschrieben, ach cool, da bin ich in 3 Wochen auch. Und an dem Abend hatte ich ein Craft-Bier getrunken. Auch sehr, sehr experimentierfreudig. Ich weiß gar nicht, ob das sogar das war eine 0,33er Flasche. Ich weiß auch gar nicht, da war ein Kronkorken drauf. Da war kein Korkkorken drauf. Und der hat, das war im Barrique-Fass hat das gelagert, das Bier. Also
ah, super.
So mein Favorite eigentlich. Die Biermarke hieß Mao. Und ich fand das so geil und ich wusste, dass der Christoph da eine Weinreise macht und hab gedacht, hier, ich habe mit dem Hotel gesprochen, wenn der Christoph Raffelt kommt hier in 3 Wochen, dann stellt ihm doch bitte eine Flasche Bier von mir als Gruß auf ein Zimmer und das sollte dann genau dieses Bier sein. Und 3-4 Wochen später kam dann ein Tweet, da wusste Christoph noch nicht richtig, dass es von mir ist. Die sind doch verrückt, jetzt steht hier eine Flasche Bier als Geschenk auf meinem Zimmer. Und so fing das dann an. Ich habe ihn, wie wir dann gerade zurück waren, sabbernd seine ganzen Weineindrücke verfolgt und ja, wir haben auch ein paar Weingüter gleichzeitig besucht. Das war schon schön, das wieder zu sehen.
Sehr, sehr cool. Und wann ist das? Welchen Zeitraum ist das dann immer?
Im März. Das ist einmal im Monat, glaube ich, so ist fast der Tonus. Oder alles. Ich glaube jetzt 23. März in der Kante. Also auf jeden Fall mal beim Holgi reingucken. Die veröffentlichen dann, wo man die Weine bestellen kann, mit einem Stichwort. Und das sind meistens mega gute Preise. Also wir haben jetzt hier die 3 Flaschen für 25 Euro gekriegt. Und der Spätburgunder war eine Literflasche. Der liegt jetzt um die 6 Euro. Aber die beiden anderen Rieslinge, wenn du die normal im Laden gekauft hättest, also du hättest 25 Euro so nicht, das Pack so nicht bekommen. Und ja, also das kann man auf jeden Fall eigentlich schon mal wegen der Weine mal machen. Und alles, was man dazu dann nachher erzählt bekommt, ist auch echt sehr schön. Selbst wenn man die Weine sich hinstellt und dann den Podcast zeitversetzt hört und dann die Weine dazu trinkt, ist das eigentlich auch ein einfach schönes Ding.
Und der Holgi hat ja auch schon durchblicken lassen, das heißt ja nicht umsonst nur Flaschen. Weil es soll ja in Zukunft auch mal was anderes probiert werden.
Aha. Ja. Hört sich spannend. Also die zwei machen ein richtig schönes Kino da. Der Christoph ist halt mega Koryphäe, was Wein angeht. Und was der halt so Fundiertes davon von sich gibt. Aber halt kurzweilig. Ne? Der Holgi ist da auch sehr interessiert. Und es macht einfach Spaß, das Ganze so zu verfolgen und mitzusaufen.
Sehr schön.
Dann zweites Erlebnis noch, bevor wir euch noch eine Überraschung hinten anschneiden. Ich war in Bonn und habe das erste Mal so richtig bewusst Ramen gegessen. Ich meine, das ist vielleicht für viele von euch schon ein alter Hut, habt ihr schon 1000 Mal gegessen, aber ich war mega begeistert von, ich habe Udon-Nudeln gehabt.
Ja.
Und allein dieses Nudelsuppen-Konzept fand ich mega gut.
Du bist ja quasi jetzt 2 Jahre zu spät dran, ne?
Ich weiß. Ich habe das meiner Frau auch gesagt, wie wir da saßen. Hier, das ist eigentlich schon ein alter Hut.
Ja,
aber
für mich kommt's auch, also das ist das Witzige. Eigentlich ist es schon wieder durch, aber hier in Köln und so kommt es irgendwie jetzt auch irgendwie mehr in die breite Masse an. Liegt das zufällig an einer Sendung, die es auf Netflix gibt?
Chef's Table, nee.
Nee, hier mit David Chang.
Food Inc.?
Nein. Wie hieß denn die Sendung? Bin ich denn blöd? Der David Chang sagt ja aber was, ja?
Nicht direkt. Chang ist echt ein weit verbreiteter Name.
Ja, dann solltest du dir mal die Sendung auf Netflix angucken. Mhm. Und zwar. Boah, ich und Namen, ey, ist das hier. Also erstmal ist der Gründer von dem Restaurant Monofuku in New York. Ne?
Das sagt mir was, ja?
Ja. Und da macht er halt so. Irgendwie anscheinend mega geile Rahmen und
ach,
so.
Ach, den habe ich über den schon mal gelesen. Irgendeine Zeit.
Ja, genau. Und der macht zusammen mit Anthony Bourdain moderiert die Sendung. Okay. Macht er eine Sendung, die jetzt auf Netflix läuft. Und die heißt.
Sonst muss ich es nachreichen.
Boah, ich bin sogar schlecht in Google heute Morgen. Ey, wir wollen nämlich verarschen oder was? Guck mal. The Mind of a Chef.
Das habe ich genau. Jetzt gerade in einer Sekunde rausgefunden. Ich habe einfach Netflix David Chang eingegeben. Der erste ist Stream it on Netflix, The Mind of a Chef.
Tja, siehst du? Das ist zu früh. Mein großen Kaffeebecher ist auch noch zu viel Kaffee drin. Ja, mega geile Sendung. Allein dafür lohnt sich Netflix anzugucken, ne? Und das Problem ist, wenn du diese Sendung guckst, kriegst du die ganze Zeit Hunger auf Rahmen, weil der erkundet immer neue Sachen und macht dann daraufhin eine Rahmen, die inspiriert ist. So, weißt du, dann war der hier im Noma zum Beispiel und danach macht er eine Rahmen so inspiriert von Noma und sowas, ne?
Okay.
Ja, und ja. Sehr, sehr schöne Bilder. Absolut empfehlenswert, mal nur deswegen einen Monat Netflix zu abonnieren und das sich anzusehen. Das ist ja ein
Pro-Monat, ne? Also ich hatte Chef's Table, habe ich jetzt mal angefangen, habe ich die erste Folge gesehen.
Ja.
Und es ist ja mit dem, wie heißt der, Burrata? Murata, ne? Ach scheiße, wie heißt der Chef nochmal? Ah, der italienische...
Hier, der mit der geilen Anrichteweise und so.
Ja, genau.
Erste Folge war das sogar, ne?
Ja. Bottura müsste der heißen. Massimo okay. Bottura.
Ja, genau. Massimo auf jeden Fall, ja.
Auch sehr schön. Also cool, wie privat der rüberkommt und halt erzählt über, wie er sein Restaurant aufgebaut hat, sein Werdegang und echt mega gut. Also hat mir echt gut gefallen, wie er da dargestellt wird und sein, ja, wie er auf seine Ideen kommt und aber auch das gleiche Problem, das macht dir ständig Hunger.
Ja. Wobei bei gerade bei Netflix Chef's Table denke ich mir so, boah, jetzt habe ich so viel über den Typen erfahren, jetzt will ich eigentlich noch mehr über sein Essen wissen. Mhm. Man könnte quasi noch eine zweite Folge nur mit seinem Foodie hinten dran hängen.
Ja.
Aber du warst ja bei deinen Rahmen, ne?
Genau.
Erzähl.
Also ich muss ja wirklich sagen, meine ersten Berührungen mit Rahmen waren diese scheiß Tütchen, die du früher habe ich die im Asialaden gekauft, wo du dann so ein Quadrat Nudeln hast und irgendwie ein Pulver und irgend noch ein Tütchen mit sehr scharfem Pulver und heiß Wasser drauf und das waren für mich Rahmen.
Also, genau, für uns alle wahrscheinlich hier.
Wahrscheinlich, ja. Und
Kinder essen das kaufen sich das am Kiosk und essen das einfach so.
Roh, ne? Die
ja.
Snacken das so weg, glaube ich.
Diese Rahmen sind ja irgendwie schon gar gekocht, aber dann nochmal irgendwie
gefriergetrocknet, ja.
Ja.
Und also das fand ich einfach fies. Also, weil da auch überhaupt kein Gemüse drin ist, du hast einfach nur je nachdem eine Brühe, die dir alles wegbrennt. Und dann irgendwie diese Pappnudeln und jetzt so dieses Erlebnis, ich war im Ichiban Nudelbar, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht der Ultraladen, um einen Rahmen zu essen, aber es war auf jeden Fall, fand ich, sehr, sehr gut gemacht, sehr frisch zubereitet. Die haben da verschiedene Suppenbasis, also einmal auf Sojasauce und einmal auf Miso, ich weiß nicht, das ist nicht so mit Algen. Ist, keine Ahnung, also die Basis sind zwei Richtungen.
Ja, Miso, Miso ist quasi der Grundstock, glaube ich, von denen.
Genau, ja. Also ja. Die Grundbrühe.
Ja.
Und dann war da halt Pak Choi drin und dann war Hühnchen drin. Und diese Udon-Nudeln waren halt im Gegensatz zu den Ramen, die auch, glaube ich, sehr ähnlich sind, wie man die früher, also wie man die früher aus dem Tütchen kannte, ein bisschen dicker, also eher diese Haarnudeln, also recht dünn. Und die Udon sind halt richtig dick. Kumpel hat gesagt, so wie Regenwürmer. Dick.
Also. Oh, so fast, ja. Genau.
Und die haben mega schönes Aroma. Man hat richtig was im Mund und du kriegst halt eine riesen Schüssel, wo halt ein buntes Potpourri mit Gemüse dich anschaut. Alles frisch, alles nur wirklich ganz kurz in der Brühe. Es hat Farbe, es ist knackig, hat Aroma und dann halt diese würzige Brühe drunter und du denkst so, boah, hoffentlich kriege ich die Schüssel auf. Und es ist mega sättigend. Gar nicht teuer. Ich glaube, das Ding mit, das war mit Hühnchen, nee, das war mit Rindfleisch. 9,90 € oder sowas. Kann man echt machen. Also war echt eine sehr leckere Nummer. Muss ich mich dringend mit beschäftigen, habe ich jetzt gemerkt.
Ja, wenn du dich damit beschäftigen willst, dann musst du nach Düsseldorf.
Ja, okay.
Weil da gibt's einen Laden auf der Immermannstraße. Takumi, keine Ahnung, so irgendwie so.
Mhm.
Und da stehen die jeden Tag Schlange.
Okay.
Um diese Nudeln zu essen, weil der soll so gut sein, ne?
Okay.
Dass sich das lohnt. Die sind zwar ein bisschen teurer da, aber es soll sehr, sehr authentisch gemachte Ramen halt sein. Mhm. Und das ist so der Benchmark, was man irgendwie in NRW anscheinend an Ramen-Nudeln essen kann.
Mhm.
Ich habe bis jetzt auch nur hier in Köln Ramen gegessen. Gibt's ja auch hier bei Sushi Ninja, die besten habe ich bis jetzt bei Sweet Sushi gegessen hier in Köln. Die waren richtig auch verdammt lecker. Aber das in Düsseldorf, das steht immer noch aus. Also ich meine, bei Immermannstraße kriegt man ja alles relativ sogar authentisch. Mhm. Ne? Da gibt's ja auch so dieses japanische Barbecue-Haus und so, mhm. Ne? Also wo man da die ganzen gegrillten Innereien essen kann und so. Also mhm. Ja, also
ich sehe eine Reise.
Ja, machen wir eine asiatische Foodreise über die Immermannstraße.
Genau. Sehr gut.
Ja.
Naja, auf jeden Fall war wieder mind-opening, fand ich. Also es war sehr, sehr lecker. Und ich wollte mich auf jeden Fall auch mal für zu Hause beschäftigen, mal sowas zu machen. Jetzt nicht, um zu sagen, ich habe jetzt ein tolles Ramenrezept, aber einfach mal gerade mit dieser Frische dieser Suppe und wie sättigend sie war, würde ich mich auf jeden Fall gerne mal beschäftigen. Ich glaube, das Schwierigste sind die Nudeln. Ich frage mich, ob das frische Nudeln waren.
Ich glaube nicht. Ich glaube, die kaufen Udon-Nudeln so.
Ja, weil diese Udon-Nudeln waren so zart. Also ich habe echt gedacht, so, und weil die so dick sind, die musst du ja, ich weiß nicht, wie man das macht, dass man so eine dicke Nudel so konstant, zart durchgart, ohne dass sie außen schon komplett wegbricht und in der Mitte noch al dente ist. Vielleicht ist das auch der Teig, ich habe keine Ahnung.
Ja, das ist halt, ne? Nudeln kommen halt nicht von den Italienern, ne? Die kommen schon aus einer anderen Richtung.
Ja. Lecker war es auf jeden Fall.
Das ist sehr cool.
So, und jetzt kommen wir zum Goodie, was wir euch noch mitgebracht haben. Ist es 2 Wochen her oder ist es 3 Wochen? Ist schon 3 Wochen her, oder?
Du warst vor... Boah, das ist noch länger her, oder? Nee, doch, 3 Wochen kommt.
Drei hin. Wochen müsste sein.
Ja, du warst vor 3 Wochen in der Markthalle 9 und ich war 2 Wochen davor da.
Genau. Und weil es bei dir leider mit terminlich nicht geklappt hat, mit dem Jörg...
Ja.
Hab ich mich dann nochmal hingeschlichen und habe ein Interview mit Jörg von Kumpel und Keule geführt. Und wie ich dann durch die Markthalle geschlichen bin, habe ich noch einen Fischstand aus Holland ausgekundschaftet. Der hatte wahnsinnig geile Austern und der Barf, die habe ich gefragt, was sind das für Austern hier? Das waren total flache, so Richtung Jakobsmuschel, aber nicht so... Ja, nicht halt so flach und so symmetrisch, sondern eher so ein bisschen knorzig wie eine Auster, aber schon sehr flach. Was sind das denn für Austern? Wie macht man die denn auf? Und dann sagt er, hier, komm hinterm Tresen, ich zeig's dir. Und dann, ne, sagt man mir nicht zweimal,
ja.
Sachen in die Ecke, Und dann habe ich mit ihm da zusammen ein paar Austern aufgemacht. Er hat dazu was erzählt. Dann habe ich auch später noch das Aufnahmegerät rausgeholt und er hat dazu ein bisschen was gesagt. Mega interessantes Interview, auch wie er seine Produkte nach Berlin bekommt. Der ist eigentlich Holländer. Ja, und danach bin ich dann zum Jörg und wir sind in die Katakomben der Markthalle abgestiegen und ja, haben dann dieses schöne Interview aufgenommen, wo es sehr viel darum ging, wie er zu dem Laden gekommen ist und ja, seine Philosophie und seine Ideen. Wir haben, glaube ich, eine Stunde vorher schon gequatscht und so ein bisschen halt kennengelernt. Schade, dass es da schon nicht aufgenommen hat, weil da kamen auch noch viele schöne Anekdoten und Infos rüber, aber ich wollte jetzt auch nicht mit der Tür ins Haus fallen und die ganze Zeit ein Aufnahmegerät mitlaufen lassen. Vielleicht war das besser so. Und wir haben dann, ich glaube, eine Dreiviertelstunde habe ich jetzt noch mal im Nachgang aufgenommen und ja, das ja, hängen wir euch gespannt. Jetzt hinten dran. Ja. Möchtest du noch was sagen, Martin?
Ich?
Ja.
Ah. Also Markthalle 9 ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Ich war leider samstags da gab es noch nicht so viel zu essen morgens. Da waren alle noch so gerade in den Vorbereitungen, aber sehr, sehr interessant. Ich habe es mir größer vorgestellt, auch so haben viele gesagt, die dabei waren, aber man muss da schon so ein bisschen, glaube ich, Zeit mitnehmen, um auch die schönen Sachen da entdecken zu können.
Genau. Also ich war den ganzen Nachmittag da und ich hätte, glaube ich, noch sehr, sehr viel länger da sein können. Ich war noch bei dem Barbecue, Big Stuff Smoked Barbecue und habe Rippchen gegessen und Brisket. Und ja, also ich hätte mich da alleine totfressen können. Und von der Größe her fand ich es eigentlich okay. Weil es war so viel kleinteilig, so viele kleine Läden in dieser Markthalle und wenn man bedenkt, dass sie halt bis vor 4-5 Jahren komplett am Arsch war, also da hatten die ja irgendwie, da ist glaube ich immer noch ein Kick irgendwo ganz hinten durch.
Kick und Aldi ist da drin, ne?
Genau. Ist total witzig, dass da sowas noch drin ist, aber sowas war halt, so war der Laden halt früher dann sich hingestellt. Ich weiß nicht, ob das im Interview kommt, aber irgendwie die letzte Metzgerei hat irgendwann zugemacht in den Anfang der 80er Jahre und danach ist es halt richtig bergab gegangen mit der Markthalle und zu welchem Leben die jetzt wieder hochgefahren ist. Wunderschön. Also echt, ich bin total begeistert. Ich habe in meinem Blog noch einen kleinen Beitrag dazu geschrieben, wo glaube ich dann Sachen, so Eindrücke habe ich aufgeschrieben, die mich in der Markthalle so überrannt haben und ja, den Rest hört ihr jetzt von den zwei Protagonisten und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut.
Und macht's lecker.
Ja, hallo, ich bin Kumpel und ja, Quatsch, Jörg von Kumpel und Keule, genau. Aus Berlin, aus der Markthalle 9, bin Metzgermeister, bin 27 Jahre alt und betreibe jetzt hier zusammen mit einem guten Freund und Kollegen Hendrik eine Metzgerei in der Markthalle 9 und die ist gläsern, grundsätzlich und zwar zu 100%.
Ja, habe ich schon mir eben angeguckt. Kurz vor, warum Kumpel und Keule?
Ja, Kumpel und Keule, eigentlich witzige Sache heutzutage, wenn man irgendwas plant oder über irgendwas sich unterhalten möchte mit mehreren Leuten, gibt es 2 Möglichkeiten, entweder Skypen oder eine WhatsApp-Gruppe gründen. Ne? Und das habe ich damals gemacht, als ich noch im KDW Betriebsleiter war und habe da Hendrik eingeladen, so ein paar Metzgergesellen, die ich mal ausgebildet habe als Ausbilder und einfach mal Kumpelmetzgerei das Ding genannt und einfach mal irgendwie in 10 Zeilen reingeschrieben, was ich vorhabe in der Zukunft. Ne? Und irgendwie haben alle gesagt, innerhalb von 3 Minuten kam von jedem eine Antwort, ich mach mit, irgendwie, ne?
Ja.
Und dann haben wir uns irgendwann, so wie sich die Dinge dann halt entwickeln, ging das irgendwie sehr schnell dann. Denn die Gruppe haben wir im September erst gegründet. Diese WhatsApp-Gruppe.
Vorletztes Jahr? 14? Jetzt,
letztes Jahr.
15?
Ja.
Ah, okay.
Letztes Jahr im September, ist also wirklich noch nicht lange her. Also gut 4 Monate im Moment. Und haben uns dann, als das dann irgendwie ins Detail ging mit der Planung, also irgendwie 3 Wochen später war schon die Architektin am Planen, was wir hier eigentlich reinbauen wollen. Ne? Und dann ging es um die Namensfindung, wie nennt man sich jetzt? Ja. Ich habe da mal so ein paar Kollegen gefragt, so Mensch, wenn du jetzt nochmal jung wärst, ne, so ein paar Metzger, Meisterkollegen, die eigene Betriebe haben, wie würdest du denn deine Metzger jetzt nennen? Ne? Irgendwie haben dann aber alle gesagt, so wie es geläufig ist, ja, dein Nachnamen. Metzgerei, schlag mich tot. Mhm. Ne? Fand ich scheiße in dem Zusammenhang, dass wir ja irgendwie mehrere. Ein Team sind von Leuten, die sich alle schon Ewigkeiten kennen. Ne? Alle auch befreundet sind natürlich. Ne? Und auf seinem Gebiet auch jeder irgendwie richtig gut ist. Ne? Mhm. Das heißt, es wäre einfach unfair allen anderen gegenüber, dass sich da irgendein Zampano in den Vordergrund rückt, sondern trägt ja jeder seinen Teil dazu bei, dass alles zusammen funktioniert. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, Namensfindung, guck dir mal coole Projekte weltweit an. Das haben wir gemacht, uns irgendwie so die geilsten Metzgereien weltweit angesehen. Hat natürlich damit zu tun, dass Henrik in dem Moment ein Buch geschrieben hat, wo ich irgendwie den Rezeptteil gemacht habe und wir irgendwie einen Input von wahrscheinlich 200 geilen Betrieben aus der Welt zu bekommen haben.
Das ist Crafted Meat, ne?
Crafted Meat, da ist das Buch, genau. Und genau. Dann sind wir irgendwie drauf gekommen, Berlin, was passt zu Berlin? Ja. Irgendwie ist in Berlin, wenn ich hier irgendwo hingehe, in einen Späti, wo irgendwie noch eine alte Berliner Pflanze arbeitet, dann, ey Keule, was willst du denn trinken, weißt du? Und deswegen haben wir das uns überlegt, irgendwie ist es eine Doppelbedeutung, Keule, Kumpels, passt irgendwie gut zusammen. Ne?
Ah, okay.
Und dann sind wir irgendwie beim Namen gelandet. Ne? Ich war erst skeptisch, dachte so, Kumpel,
also,
Keule.
Achso, vom Namen her.
Ja, klingt irgendwie, ja, hat was, aber irgendwie, was soll das jetzt sein eigentlich, ne?
Also man erkennt vom Namen her nicht, dass es um Metzger geht, direkt.
Eigentlich nicht.
Ja.
Eigentlich nicht, genau. Und habe dann aber festgestellt, als ich beim Notar angerufen habe, um die Firma zu gründen, wir möchten gerne eine Firma gründen, und zwar die Kumpel und Keule GmbH, da fing der laut an zu lachen. Ja, das ist ja geil im Internet. Ne? Und ich sage also, eigentlich wahrscheinlich doch eine richtig gute Idee. Ja. Und als ich dann einen Tag später einen Termin ausmachen sollte mit seiner Vorzimmerdame, habe ich angerufen und sage, ja, hier ist ja Jörg, ich bräuchte einen Termin für nächste Woche. Ach, von Kumpel und Keule, ja, das hat sich da schon rumgesprochen, erkannte uns jeder. Okay. Als wir da mit Henrik da rein sind, irgendwie zur Gründung, haben die alle laut gelacht da irgendwie, ja, das finden wir geil und so weiter. Ne? Das ist uns danach ganz oft passiert. Ne? Also wir haben irgendwie den ersten Brief hier in die Markthalle bekommen, da ist der Postbote laut hier durch die Halle lachend gerannt. Welche Firma heißt hier, Kumpel und Keule, ne? Ja. Und genau, da haben wir gemerkt, gut, du kannst es nicht direkt damit verbinden, aber wir können das Ganze ja irgendwie mit einer Geschichte versehen, dass du sofort drauf kommst.
Ja.
Und das haben wir jetzt gemacht so in den letzten Wochen.
Cool.
Und nun klappt das gut.
Was hast du vorher gemacht, dass du jetzt dann den Schritt gegangen bist zur eigenen Metzgerei?
Also ich, wie gesagt, habe schon mit 18 die Meisterprüfung gemacht, ne, in Frankfurt am Main. Und habe danach in einigen Betrieben gearbeitet, bin ein bisschen rumgereist, habe immer jedes Jahr 6 Wochen Praktikum im Ausland gemacht in verschiedenen Betrieben. Polen, Belgien, Italien, ne, in Frankreich häufig sogar. Also war
aber immer Metzger?
Also immer als Metzger, genau. Bin halt irgendwie zu Kollegen, die ich cool fand, habe mich vorher im Internet erkundigt, wer macht einen geilen Job. Angerufen, unter Handwerkskollegen ist das immer kein Ding, wo ich groß was organisieren muss. Da sagte jeder, klar, kannst morgen vorbeikommen. Ne? Das heißt, irgendwie abends schnell Schönefeld, Flughafen, ab nach Frankreich, du kannst bei denen schlafen. Da ist jeder so, er sagt, klar, ich habe irgendwie ein Zimmer frei, kannst bei mir pennen. Und dann habe ich immer Praktikum im Ausland gemacht, habe echt viel gelernt. Ne? Und parallel dazu eben natürlich auch gearbeitet hier in Berlin. Ne? Und ja, war dann eine Zeit lang eben Ausbilder und Fachlehrer an der Schule gewesen. Ne? Hab nebenbei BWL studiert noch und bin dann irgendwann gewechselt ins KDW und habe da die Betriebsleiterfunktion übernommen. Kurzzeitig danach auch noch die Einkaufsrolle quasi für die Lebensmittelabteilung.
Also eine frisch Lebensmittelabteilung? Und
genau. Und aber das war halt alles mit einem Projektziel versehen. Ne? Das KDW ist ein geiles Haus eigentlich, ne? Und die wollten halt auch mal einen frischen Wind sehen irgendwo. Gerade was so Lebensmittel angeht, das sind ja meistens, ist das ein ganz stark stammkundengeprägtes Geschäft. Das heißt, du musst mit ganz viel Fingerspitzengefühl irgendwie Neuigkeiten positionieren. Zum Beispiel Regionalität zum Beispiel. Ne? Ja. Und genau, und das habe ich dann gemacht. Das war sehr erfolgreich, so dass ich da gar nicht so lange bleiben musste. Oder wollte im Prinzip. Ne?
Okay.
Und habe dann im Prinzip recht schnell dieses Konzept, ich habe mir immer gesagt, du machst immer für andere einen geilen Job. Also egal, wo du es machst, machst du es richtig. Ne? Und habe mir dann gedacht, warum nicht einfach mal für dich selbst?
Was Eigenes.
Genau, warum nicht mal was Eigenes machen?
Ja. Ne?
Und genau, dann haben wir halt innerhalb von 3 Monaten das eigentlich gebaut, entwickelt, geplant und umgesetzt halt. Ne?
Wahnsinn, ja.
Weil wir haben uns halt gesagt, so, wir können jetzt irgendwie anfangen, das 5 Jahre zu planen irgendwie.
Ja.
Und nach 5 Jahren dann es doch nicht zu machen. Ich habe schon mit ein paar anderen Firmen zusammengearbeitet irgendwie und in der Beratung bin ich da ein bisschen tätig geworden. Und letztendlich hat es dann immer an den Eiern gefehlt von denen, die es machen wollten.
Ja.
Ja, sind da ja 3 Jahre geplant und nach 3 Jahren festgestellt, ich lasse es doch lieber. Ne?
Ja.
Und wir haben es halt einfach gemacht. Ne? Ja.
Dann ist es bei dir aber nicht so, dass du jetzt aus Frust das Ganze machen wolltest. Also beim Hendrik hat man ja immer, wenn man ihn jetzt von Facebook oder so kennt, der ist ja hat ja ein Ideal, was er da gerne irgendwo finden würde. Gerade so ein was Fleischproduktion und Metzger angeht, da ist er wirklich, da lebt er ja für, dass er das jetzt gemacht hat. Also bei dir ist es jetzt, warst du auch frustriert von dem, was es so gibt an Metzgereien, Fleisch, wolltest du einfach mal was anderes machen oder war der Frust nicht so dein Antrieb?
Ja, also ein gewisser Frust hat schon dazugehört, weil ich habe natürlich, wie ich schon sagte, halt irgendwie für immer für andere Unternehmen halt gearbeitet. Okay. Ja, die hatten halt eine ganz andere Unternehmensphilosophie. Da war halt irgendwie natürlich der Umsatz war die größte Kenngröße, die ich erfüllen musste, aber scheißegal, was ich verkaufe.
Mhm.
Ja, Hauptsache unterm Strich sind 20% mehr drin als im Vorjahr. Dann warst du der Top-Typ, wurdest grundsätzlich immer gefördert und hast natürlich auch deine Freiheit bekommen.
Ja. Ja.
Und so habe ich es irgendwie in den letzten Anstellungen oder eben Projekten halt schon immer mit integriert.
Mhm.
Halt auch mal zu sagen, okay, es gibt jetzt gewisse Lebensmittel einfach nicht mehr. Und zwar aus einem ganz speziellen Grund. Ne? Und das meine ich vorhin auch mit diesem Fingerspitzengefühl. Du kannst halt nicht irgendwie in einem traditionellen Kaufhaus sagen, das gibt's jetzt hier nicht mehr ohne Grund.
Mhm.
Ja, also du musst das mit ganz viel Fingerspitzengefühl erklären, warum es sowas nicht mehr gibt.
Ja. Ja.
Nehmen wir mal, keine Ahnung, zum Beispiel südamerikanisches Rindfleisch aus Argentinien etc. Ne?
Mhm.
Das ist mittlerweile überhaupt gar nicht mehr tragbar. Ne?
Ja.
Und das ist eben auch für mich so ein Punkt gewesen, wo ich oft natürlich auch irgendwie mit Vorgesetzten aneinander geraten bin.
Mhm.
Wenn ich da irgendwie zu, ich will nicht sagen ideologisch, aber durchaus schon mit einem gewissen Hintergedanken gesagt habe, nee, solange ich jetzt hier bin und ihr mich auch hier haben wollt, mache ich das einfach nicht. Ne? Weil das nicht vertretbar ist.
Mhm.
Ne? Gab aber grundsätzlich immer Schwierigkeiten damit.
Ja.
Weil jetzt gesagt haben, ja, aber dann haben sie ja 5% weniger Umsatz. Ne? Das war dann eben mein Ziel und im Prinzip mein oder das, was ich halt dann natürlich immer gemacht habe, um meine Freiheiten zu behalten, ist halt diese 5% mit noch weiteren 5% zu überbieten, aber eben auf eine gute Art und Weise.
Ja.
Ne? Und genau. Und jetzt war es dann aber so, ich wollte mich nicht mehr umstreiten darüber.
Mhm.
Ich kann jetzt hier oben ganz genau sagen, das und das gibt es einfach bei uns nicht. Ja?
Mhm.
Ich würde nie irgendwie auf die Idee kommen, ein Milchlamm anzubieten. Ja, also irgendwie ein Kind, was gesäugt wird, noch der Mutter wegnehmen, schlachten und zu essen und nicht mal satt zu werden, weil an so einem Tier nichts dran ist, nur aus den reinen Gewohnheiten raus, geht für mich einfach nicht.
Okay.
Und deswegen gibt's doch sowas nicht bei uns. Ne?
Mhm.
Genauso ist es bei gewissen anderen Sachen, zum Beispiel Importware.
Mhm.
Deutschland erzeugt extrem viel Schwein, extrem viel Rind etc. Warum fangen wir an, aus Südamerika und sonst aber irgendwie Rindfleisch zu importieren?
Ne? Mhm.
Jetzt kommen natürlich viele und sagen, okay, das Fleisch aus Südamerika, das ist einfach schön zart. Stimmt, ist es tatsächlich, ja. Liegt natürlich an der langen Lagerung etc.
Bis es hier ist,
der Weg hierher ist natürlich ultra lang. Das ist ja 4 bis 5 Wochen unterwegs hier, je nachdem, wo es genau herkommt. Und das ist ökologisch eigentlich Blödsinn, also unvertretbar meines Erachtens nach.
Ja. Ne?
Und andererseits sagen natürlich viele Fleischproduzenten in Deutschland, wir kriegen das einfach nicht hin.
Ist das so?
Die sagen halt irgendwie, ja, ich kann halt Fleisch vakuumiert, weil dann ist das schlecht bei mir. Wie die das machen, keine Ahnung. Ja, die werden natürlich, haben die ihre Technologie da in Südamerika und sonst wo. Aber wir kriegen es ja hin. Also wir haben irgendwie 38 Quadratmeter gesamte Metzgereifläche mit Verkauf und wir kriegen es hin. Also wie will mir jetzt irgendein Fleischindustriebetrieb erklären, dass das nicht funktioniert?
Bequemlichkeit.
Die sagen natürlich, klar, ist ein Kostenfaktor, ja, wo ich irgendwie Ware zu liegen habe, die nicht verkauft wird.
Ja.
Wo der Durchsatz nicht passt, ja, verdiene ich eben kein Geld mit.
Mhm.
Stimmt in gewissen Ansätzen auch.
Ja.
Aber im Endeffekt ist es einfach, finde ich, die Mühe auch schon wert.
Ja. Mhm.
Also wir haben irgendwie oben Rindfleisch jetzt, hängen wir 12 Wochen ab. Ja. Klar muss ich das integrieren und klar findet man das dann im Preis wieder, logisch. Ja.
Ja.
Aber ich bin ja auch gar nicht dafür, dass ich irgendwie jeden Freitag ins Restaurant gehe und mir meinen 500 Gramm Steak bestelle. Ja.
Mhm.
Also wir haben jetzt irgendwie innerhalb von 2 Monaten, wo wir jetzt offen haben, haben wir überwiegend Stammkunden mittlerweile gewonnen eigentlich, die halt echt alle 3 Wochen mal zu uns kommen und ein geiles Stück Fleisch kaufen. Aber da kriegen die auch genau die Geschichte dazu erzählt. Wann ist das hier angekommen? Ne?
Ja.
Wer hat das geschlachtet? Wo kommt es her? Wie stand es da rum? Etc. Ich kriege teilweise Fotos von den Bauern, von den Tieren, bevor sie geschlachtet sind. Und das ist dann bei uns nicht einfach nur so ein Weghängen oder Vakuumieren und Hinlegen, bis es mal irgendwann 4 Wochen alt ist und ich es verkaufen kann. Sondern es wurde halt wirklich jeden Tag angeguckt. Ne? Es wird jeden Tag kontrolliert und so weiter. Ne? Und wenn ich mir diese Mühe mache, dann ist dieses Ergebnis ist einfach viel besser als irgendein vakuumgereiftes Rindfleisch.
Ja. Aber Lagerung ist schon auch ein großes Thema, was die Metzger weitläufig falsch machen?
Ja, nicht alle. Es
ja,
gibt,
klar.
Es gibt gute, die setzen sich halt damit auseinander. Manche wollen sich's dann einfach irgendwie einfach machen und dann geht das manchmal auch schief halt im Endeffekt. Ne? Ja. Oder sagen, das geht halt bei uns nicht. Weil das ist halt immer so, wenn ich einen Metzger frage, irgendeinen, und frage, warum hast du jetzt australisches Rindfleisch? Ja, ich meins nicht abhängen kann. Geht bei uns nicht. Ja, das ist immer so die einfachste Antwort, wenn ich mir keine Gedanken machen will darüber. Mhm. Ne? Weil viele sind bequem geworden einfach. Es ist natürlich einfach irgendwie bei seinem Händler zu und sagen, schick mir mal 20 Rostbeef die Woche.
Ja.
Ne? Das ist einfach einfacher.
Ja.
Ja, als irgendwie den Dialog zu suchen, sich die Technologie auszudenken, das auszuprobieren, Versuche damit zu machen und so weiter.
Ne?
Und deswegen.
Also wir haben mehrere Metzger bei uns auf dem Land noch und da sind halt einer, der hängt richtig gut ab. Also da kannst du dich doch verlassen, wenn du dann Rumpsteak oder der hat Ribeye da liegen. Das ist ja richtig, das ist ein richtig schönes, auch zarte Fleisch, was gut abgehangen ist. Aber wir haben andere, da bezahlst du dann für ein Rumpsteak 35 Euro das Kilo und du merkst einfach, das ist scheiße abgehangen. Und das ärgert einen total. Und du hast dann viele Leute, die rennen dahin, sagen, das ist der beste Metzger am Ort, wir kaufen da jetzt und irgendwie ist es...
Naja, viele verzichten halt gerne auf Qualität, wenn es halt günstiger ist noch. Ne?
Es ist aber...
Auch wenn viele immer sagen, das wollen sie gar nicht eigentlich, aber gemacht wird es trotzdem im Endeffekt. Ne?
Ja.
Und natürlich liegt es auch, oder ist eigentlich voll der Metzger verantwortlich, dass das gut ist, was er da hat. Ne?
Mhm.
Weil bei uns ist es so, wir haben halt oben Rücken drin, wir fangen nach 6 Wochen an, Teile zu verkaufen.
Ne?
Dann bleibt 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Wochen halt hängen. Aber das entscheide jetzt nicht ich, indem ich sage, der bleibt länger, der bleibt etc. Wir fangen nach 6 Wochen an, schneiden den Rücken an, kosten Steak, braten alle zusammen um, essen das, bevor wir das früh in Tresen packen. Wenn wir den ganzen Rücken anschneiden und dann sind wir aber auch alle, wie wir da stehen, sind überzeugt, dass wir den schon verkaufen können. Wenn der nach 6 Wochen noch nicht ist, zum Beispiel, weil das ein älteres Tier war, ne, also jetzt haben wir eine Kuh von 14 Jahren dazu hängen, dann sage ich halt, okay, sorry, der muss noch 3 Wochen hängen, dann kommt der wieder rein, dann kommt ein anderer raus. Also wir tun das eben natürlich auch ausprobieren.
Ne? Ja.
War rein visuell, klar kann ich sagen, sieht gut gereift aus, heißt aber lange noch nichts.
Ja. Und wo lagert ihr noch? Weil diese ganzen Rücken, sind die oben mit dabei?
Genau, also wir haben oben natürlich, haben wir immer so ab 6 Wochen hängen die oben im Prinzip bei uns. Ne? Und bis 6 Wochen bei uns im Kühlraum.
Also
wir haben halt einen richtigen Kühlraum für sowas. Ne?
Ja.
Und da lassen wir die eben im Prinzip vorreifen, ne? Weil da wird halt nicht so häufig die Tür geöffnet etc. wieder oben.
Mhm.
Ne?
Ja.
Und das ist ja auch wichtig bei der Reifung, dass ich möglichst keimfrei das Ganze geschehen lasse.
Ne? Ja.
Denn ansonsten habe ich einfach vergammeltes Fleisch und kein gereiftes. Ne?
Ja. Und von der Verarbeitung her macht ihr dann aber alles wirklich oben?
Das heißt, wir haben nur Produktionsstelle lediglich oben, genau.
Und macht dann auch halbe Rinder? Kriegt ihr den, das halbe Rinder komplett da oben angeliefert?
Naja, geviertelt. Also
geviertelt, okay,
Hinterviertel, Vorderviertel, genau.
Und die werden dann komplett verarbeitet?
Die werden komplett verarbeitet, genau.
Und ich habe eben gesehen, du hast Leberwurst gemacht?
Jetzt habe ich gerade frische Hausmacher-Leberwurst gemacht.
Das war der Dickdarm, ne? Hast du die abgefüllt?
Das ist der Dickdarm, genau. Der ist halt schön gewässert, dass der schön geschmeidigt wird, richtig sauber gemacht. Ne? Und da haben wir jetzt die reingefüllt. Die wurde jetzt nochmal gebrüht, 1,5 Stündchen. Dann schön abgekühlt und bleibt dann auch so, wie sie ist. Also sie wird nicht geräuchert und nix.
Okay.
Soll halt Geschmack pur bleiben auch tatsächlich.
Mhm.
Ne? Wir haben da viele frische Kräuter drin und so weiter. Und die soll man halt auch rausschmecken.
Ja.
Und deswegen verzichten wir auf Räuchern auch bei uns da oben. Eins in geräucherten Artikel ist irgendwie unser Kassler, was wir haben, weil das gehört einfach so, ne?
Ja.
Und der Rest ist halt entweder luftgetrocknet oder eben wirklich pur. Ne?
Wo macht ihr das? Was? Räuchern oder Lufttrocknen?
Da haben wir einen Partnerbetrieb hier in Berlin, auch einen anderen, wo ich mal gearbeitet habe, als ich nach Berlin gezogen bin. Ja. Und da können wir quasi immer alles, was wir geräuchert mal brauchen. Also es gibt halt mal so, wir waren vor einer Weile in Prag in der deutschen Botschaft und haben irgendwie Käsekreiner da gemacht. Mhm. Ne? Und die geben wir dann natürlich zum Räuchern, die müssen halt geräuchert sein. Ne?
Ja.
Und da haben wir halt immer so einen Deal, das mache ich sowieso. Also ich habe immer jede Woche eine Gastwurst bei uns oben. Ne? Das heißt, wir irgendein Berliner Kollege, der einen guten Job macht, der alles selber produziert noch, der bringt uns halt immer wieder ein anderer, immer so seine geilste Wurst und die habe ich bei mir im Sortiment.
Ne? Cool.
Und das ist dann natürlich, den rufe ich an vorher, Mensch, ich hole morgen bei dir Blutwurst, jetzt ist es die Woche von Markus Benzer, Blutwurst von der Blutwurstmanufaktur. Mhm. Rufe ich an, Mensch, kann ich bei dir denn, wenn ich vorbeikomme, mal schnell was an Rauch hängen? Man hilft sich unter Handwerkern und das klappt doch ganz gut. Ne? Denn für uns ist natürlich schwierig, mitten im Wohngebiet kriegst du heutzutage keine Zulassung mehr für eine Räucherkammer.
Schwierig, ja.
Es sei denn, du tust da irgendwie eine 500.000 investieren in Rauchreinigungsanlagen, die irgendwie Luft filtern.
Mhm.
Und das wollen wir eigentlich nicht.
Ja.
Und bei anderen Kollegen ist da immer wieder mal noch ein Platz frei für einen Spieß von unseren Wienern halt im Prinzip und die hängen wir halt damit rein.
Okay. Ja. Und wie wird das so angenommen, eure gläserne Produktion, dass die Leute sich hier wirklich alles angucken können?
Am Anfang haben wir gedacht so, Mensch, es wird schon ein paar Prozent der Leute geben, die dran vorbeigehen, die irgendwie weggucken, weil sie es nicht sehen wollen.
Mhm.
Aber ich bin sehr erstaunt, dass wir noch nicht einen bisher hatten, der irgendwie gesagt hat, das findet er nicht schön jetzt im Moment. Ne?
Ja.
Sondern im Gegenteil, da kommen irgendwie Familien an, die stellen ihre Kinder irgendwie auf eine Bank, dass die da zugucken können, die finden das sehr interessant.
Ja.
Und es werden extrem viele Fragen gestellt tatsächlich, weil wo hast du sonst die Möglichkeit, deinen Metzger zu fragen, warum drehst du die denn jetzt so? Ne? Oder wie lange lernt man das? Ne? Oder warum machst du das da rein?
Ja.
Und sieht man halt alles. Ne? Also wir haben halt nicht irgendwie eine Tüte für Wiener Würstchen, die ich da reinkippe, ne? Sondern es wird jedes Gewürz natürlich gemörsert, gemahlen, abgewogen und kommt dann in die Wurst.
Ja.
Und jeder, der davor steht, will immer wissen, was ist das für ein Gewürz, grundsätzlich.
Ne? Ja. Ja.
Und für uns ist auch kein Geheimnis, irgendwie zu sagen, wir haben jetzt die und die Gewürze da drin. Überhaupt nicht schlimm. Die können sogar die Gewichte nachvollziehen, weil eine Waage vorm Fenster steht.
Ja.
Sondern es ist halt einfach, es heißt ehrliches Essen. Warum soll ich jetzt ein Geheimnis draus machen? Ich bin richtig froh, wenn ein Handwerker kommt, undercover, zuguckt, wie wir einen Wurst machen, die er geil findet und die dann selber nachmacht, wenn er sie nämlich genauso macht.
Ja.
Und halt nicht irgendein Mittelchen der Gewürzindustrie verwendet, um da irgendwas zu machen, was genauso schmeckt wie im Einzelhandel.
Okay. Wir waren im November in Plankstetten, im Kloster, wo die dann auch eine Metzgerei haben. Und es war im Rahmen des Foodcamps und wir durften morgens, sind wir recht früh dahin gefahren, eine Stunde noch bis dahin gegurkt und sollten dann mal Schlachtung zu gucken. Wir hatten uns, ich glaube, 12 oder 15 Schweine sollten da geschlachtet werden. Und ich hatte ja selber Schweine gehabt, aber nie selber bei dem Zerlegen oder dieses Ausnehmen hatte ich bei meinen Schweinen nicht mitbekommen, weil die wurden halt getötet, dann gebrüht und dann waren wir schon weg. Und dann gerade dieses Gedärme rausnehmen, teilen, wollte ich halt sehen. Und das war super schwierig. Der Metzger, der da war, hatte ein tierisches Problem. Wir waren 12 Personen, die wollten zugucken, wir waren richtig interessiert. Und wir durften nur durch zwei Räume hindurch, der hat die Türen offen gelassen, durften wir dann gucken, wie die das machen. Mhm. Wir waren Kordel gespannt, wir durften keine Fotos machen, hat keiner mal groß Fragen beantwortet. Ich gedacht so, du hast jetzt die Chance, deinen Job zu erklären, warum du das machst. Und ich habe diese Ablehnung, ich habe es nicht verstanden. Gerade weil du weißt ja, die Leute, die da kommen, die interessiert das auch. Das sind jetzt nicht verkappte Veganer, die dann da anfangen, Terror zu schieben, sondern die wollen wirklich was wissen.
Mhm.
Und ich habe echt nicht verstanden, warum ist das so? Ich habe mich dann einfach mal ein bisschen in mich gegangen, dass halt bei vielen Metzgern, wenn du dann halt anfängst, Fragen zu stellen oder tiefer bohrst, dann wird es dann pumpig. Und das finde ich halt so, ich verstehe das nicht. Also, wo sind die hingetrieben worden, dass die so geworden sind? Oder was ist da passiert? Weil das ist nicht nötig eigentlich.
Ich finde so in der Vergangenheit, so der Beruf des Metzgers, der hat ja stark gelitten grundsätzlich. Ja. Also wer würde sich heutzutage noch als Jugendlicher irgendwie gegenüber seinesgleichen irgendwo hinstellen und damit sagen und stolz drauf sein, ich bin Metzger geworden. Ne?
Mhm.
Das ist immer noch nicht wieder so, ehrlich gesagt. Und letztendlich findet ja auch immer oder sehr häufig auch immer ein Bashing statt. Das sind halt Mörder etc. Ne? Wie du schon sagst, wenn sich da jetzt irgendwie so eine Gruppe aggressiver Veganer irgendwie hingestellt hätte, dann hätte man das noch verstanden, dass man irgendwie abweisend ist. Aber ich habe ähnliches auch schon mal festgestellt, ich war auch schon mal auf dem Hof gewesen mit einer Gruppe Kindern, 7 bis 10 Jahre alt, auf einem Schlachthof tatsächlich. Mhm. Ne? Und zwar war das ein WWF Panda Camp. Und das ist halt, man ist nicht gewohnt, dass sich jemand dafür interessiert, glaube ich.
Ja.
Und das, finde ich, merkt man sofort, weil keiner, der irgendwie am Schlachtband steht, hat schon jemals die Frage gehört, warum du das jetzt machst oder so. Der fühlt sich sofort angepisst, weil er denkt, du findest es scheiße. Und dabei ist das gar nicht so, sondern du bist einfach nur interessiert.
Ja. Ne?
Und deswegen, also ich finde halt so diesen, das Schlachten an sich halt, das ist, finde ich, eine fast rituelle Geschichte eigentlich.
Ja.
Ne? Also wenn ich auf dem Land, ich komme halt vom Land, ich komme aus dem Spreewald, wenn ich halt zur Hausschlachtung gehe und so weiter und dann letztendlich ein Schwein schlachte, dann steht da niemand drumherum. Das will ich gar nicht. Die können alle zugucken, logisch. Ne? Aber dass mir beim Schlachten jemand Fragen stellt, will ich einfach nicht.
Nee, das war auch nicht.
Ich muss einfach, und das ist Respekt, finde ich, ne, dass man erstens wirklich für absolute Ruhe sorgt. Und da gehören irgendwie keine 15 sich unterhaltenden Leute dazu, weil das macht das Tier nervös.
Ja? Ja, ja.
Ich will es ja wirklich so schonend wie möglich tun.
Ja.
Und dementsprechend ist man in diesem Moment, muss man wirklich, das muss man akzeptieren, dass man da, wenn man jemand, der mit einer gewissen Ethik das macht, ja, dass man den dann in dem Moment auch vielleicht in Ruhe lässt, aber im Endeffekt im Nachgang Fragen stellen dazu, warum war denn das jetzt so und so weiter.
Es war jetzt eher
das später finde ich, auch eine, sollte halt jeder wissen. Das ist nicht nur so eine Kann-Geschichte, sondern jeder soll wissen, warum gewisse Dinge geschehen beim Schlachten und vor allem sich damit auch so Teufel auseinandersetzen.
Das war ja auch nicht das Thema, dass wir jetzt beim Schlachten Fragen stellen wollten, nur es war ja halt so, dass wir selbst die Schlachtung nicht richtig sehen konnten, weil wir durch zwei Türen hindurch nur in den Raum
abgetrennt
wurden. Und danach waren halt auch keine Fragen mehr. Also das ging dann, wir sollten eigentlich auch mitarbeiten, war dann später das Thema zum Beispiel Schweinemasken für den Presssack schneiden oder sowas. Ja. Da war der Metzgermeister weg, dann haben wir mit zwei Jungs da gestanden und gearbeitet und das war halt wirklich, die haben dann auch wieder gesprochen. Da habe ich dann die Dickdärme, die du eben gefüllt hast, die habe ich mit, die haben die in so einer Kette gebunden, habe ich mitgemacht und das war ein ganz junger Metzger, der hat mich gefragt, der hat geantwortet, der war nicht angekommen. Ich habe also so, die sind alle total easy geblieben, aber der Metzgermeister war echt.
Ja, das ist halt, die sind es auch oftmals halt nicht gewohnt, dass jemand Fragen, dass ein Außenstehender da jetzt ist, ne?
Ja.
Man könnte ja immer dem ganzen negativen Stempel im Nachgang aufdrucken.
Mhm.
Also, dass man sagt, naja, das hat er ja jetzt falsch gemacht und das Tier gequält und wie auch immer.
Mhm.
Und da haben, glaube ich, viele Angst vor.
Ja.
Aber ganz ehrlich, ich hätte damit nie ein Problem gehabt, wenn jemand zuguckt. Im Gegenteil, soll ruhig jeder zugucken.
Ja.
Ne? Wenn man akzeptiert, dass halt eine gewisse Ruhe dabei herrschen muss.
Das muss auch sein, ja. Ne? Gerade, das war bei unseren Schweinen, das waren drei Stück, wo ich dabei war, wie die geschlachtet worden sind. Da war wirklich, es war eine besondere Aura und es war eine Ruhe da und es ging kurz und schmerzlos. Unser Schwein ist nachher unter den anderen beiden noch hergelaufen, wie die dann da hingen und ich fand es gut, es gesehen zu haben. Weil man muss halt wie du sagst, den Respekt ist da echt.
Respekt und Ruhe, das gehört da einfach dazu, ne? Ja, und deswegen bin ich aber auch optimistisch, dass gerade jetzt durch so ein Projekt, wie wir jetzt hier machen, durch so eine Metzgerei, die halt wirklich komplett einsehbar ist, dass man auch wieder unsere eigenen Fachkräfte eigentlich, also unsere Kollegen auch wieder dazu bringt, mehr über ihr Handwerk zu erzählen.
Ja. Ja. Finde ich auch wirklich
schön. Dass nicht nur wir das jetzt hier tun, sondern dass jeder irgendwie merkt, okay, das finden eigentlich viele interessant. Sehen wir gerade in der Markthalle jetzt hier. Ich kann auch selber wieder viel drüber erzählen. Ich fange jetzt an damit. Und das ist eigentlich so das, was ich mir wünschen würde, dass wirklich jeder Kollege, der einen guten Job macht, das einfach drüber spricht.
Ja?
Und halt gewissermaßen, wenn da Fragen entstehen, halt auch einfach ehrlich antwortet.
Ja. Ja? Und die Markthalle ist natürlich... Ihr hättet wahrscheinlich schwieriger gehabt, wenn ihr jetzt ein Einzelgeschäft so in der Form aufgemacht hättet, oder? So ist schon schön.
Also wir haben ja nicht ohne Grund, dass hier uns für diesen Standort auch tatsächlich entschieden und das hier wirklich gemacht, weil hier ist halt das Publikum, was Essen angeht, etc.
Interessiert.
Kulinarik, die sind schon erstmal dieses Grundinteresse ist überwiegend einfach da.
Mhm. Ja?
Das heißt, die Markthalle ist sehr Essen geprägt, also hier gibt es viel Verzehr, Essensmöglichkeiten, alles von kleinen, echten Handwerkern, Leuten, die kochen können, die das aus ihrer Heimat kennen, wie auch immer. Und das heißt, das Publikum, was hierher kommt, kommt schon eigentlich wegen dem Essen so oder so hierher, ne? Und erwartet dann eben die Geschichten zu jedem Lebensmittel.
Ja.
Das heißt, hier ist die Bühne einfach da dafür,
eben
was Neues zu erzählen eigentlich. Oder was heißt eigentlich was Altes zu erzählen, was aber irgendwo vergessen wurde in den letzten Jahren. Und natürlich für uns wichtig, wir müssen ja auch Miete bezahlen, wir müssen unsere Mitarbeiter, wir müssen uns bezahlen, wie auch immer, dass wir auch ein gewisses Publikum einfach da haben. Und das hat man hier halt.
Ne? Ja. Wie lange gibt's die Markthalle jetzt schon?
Die Markthalle, die ist jetzt schon knapp 180 Jahre alt.
Okay.
So in dieser Bewirtschaftung jetzt so mit einem Wochenmarkt etc. erst wieder seit 4 Jahren, glaube ich,
knapp. Mhm. Ja. Also, wie ich eben hier reingekommen bin, habe ich gedacht, in Spanien bin ich in einem Ort auch in so eine Markthalle reingekommen, wo dann wirklich die kleinen Stände waren, mhm. Metzger, und wie ich eben hier reingekommen bin, das sah aus wie da unten. Mhm. War echt schön, diese Vielzahl an verschiedenen Sachen, die man da oben bekommen hat, einfach so ein bisschen, es geht so viel um das Produkt.
Ja.
Es ist nicht so Shishi oder sonst irgendwie, sondern das Produkt ist im Fokus. Und auch viele solche Geschichten, die da drum erzählen. Die Leute, genau. Diesen Charakter, die dann auch erzählen können, was sie.
Und jeder Markthalle ist ja keine Neuigkeit, eine Metzgerei. Also hier gab es mal 4 vollständige Metzgereien mit einer Produktion im Keller etc., auch auf dieser Seite, wo wir jetzt sind.
Mhm.
Und das wusste ich auch, dass das mal existiert hatte hier, ne? Und jetzt war kurz nach unserer Eröffnung kam ein 92-jähriger Kollege, ein Metzgermeister, ne? Der hat bis zum letzten Tag in der letzten Metzgerei hier in der Markthalle, die wurde 1976 geschlossen, noch gearbeitet.
Okay.
Und der hat vorm Stand, der hat geheult, ja, der hat geweint, weil der das so schön fand, dass das wieder jetzt so ist, weil in der Zwischenzeit von 1980 bis vor 5 Jahren war da halt ein Drogeriemarkt drin, ein Aldi drin, Kick drin, also halt gar nicht mehr, was man jetzt mit dieser Wochenmarkttradition verbindet, und mit Lebensmittelhandwerk schon gar nicht. Und der war echt wirklich gerührt, dass das jetzt wirklich wieder jemand macht. Ne?
Okay.
Dass das nicht irgendwie ein Ding der Vergangenheit ist, irgendwie eine Metzgerei aufzumachen irgendwo, sondern dass es wieder Leute gibt, die sowas wirklich machen wollen und nicht müssen. Ne?
Sehr schön.
Und das war für mich so ein Moment, wo wir haben alles, wirklich alles ins Detail wirklich richtig gemacht. Ne?
Ja.
Und das merken wir jetzt auch am Publikum. Man könnte jetzt denken, Kreuzberg, irgendwie absolutes Hipster-Publikum, die sind hier alle höchstens 30. Ne? Ganz im Gegenteil, also wir haben so von den Kundengruppen her, das ist so echt extrem durchmischt eigentlich, ne? Mhm. Also dass wirklich auch viele aus Charlottenburg hier, die jetzt schon mittlerweile im verdienten Ruhestand sind, irgendwie extra nach Kreuzberg fahren, was sie vermutlich vorher noch nie getan haben, um sich das anzugucken, hier mal was zu probieren, ein bisschen mit uns zu sprechen, ne? Und das ist schon schön, weil sowas verbindet halt auch, ne? Gewisse Menschen halt im Prinzip.
Ja.
Und kommen halt dann ins Gespräch auch, und warum seid ihr denn hier? Und ja, wir haben das da gehört, wir wollen uns das angucken und mal ein bisschen nachfragen und so weiter. Ne? Und das ist halt ganz schön, dass so dieses Interesse echt da ist. Und zwar nicht für uns, sondern für das, was wir machen. Ne?
Ja.
Und das ist, ja, ein sehr schöner Lohn eigentlich. Ne?
Ja, ich habe es eben gesehen, wie ein Vater mit seinem Kind davor stand, ihr die Leberwurst abgefüllt habt. Und willst du mal sehen, wie die Würste gemacht werden? Und dann gucken, das ist echt ein Erlebnis. Echt schön, dass ihr das so offen macht.
Genau, und vor allem natürlich mit Lust.
Ja.
Und das ist halt so auch so eine Sache bei uns speziell, dass bei uns ist jetzt niemand nur einfach angestellt, sondern bei uns ist jeder auch beteiligt daran.
Okay.
Ne? Also das heißt, bei uns gibt's nicht den Chef eigentlich.
Oh, cool.
Ja. Ich meine, klar, jemand musste das irgendwie umsetzen und so, logisch, aber im Endeffekt sind da oben, wie wir da stehen, ist jeder eigentlich Chef, so gesehen.
Mhm.
Und das ist auch, glaube ich, eine ganz gute Konstellation, weil jeder hat einen ganz anderen Antrieb in dieser Geschichte.
Mhm.
Da steht jetzt niemand, der einen Job gesucht hat oben und jetzt ihn halt gefunden hat, weil wir jetzt jemanden gebraucht haben, sondern alle, wie wir jetzt da oben stehen, haben alle feste Jobs gekündigt.
Boah.
Da ist niemand, der irgendwo jetzt einfach frei verfügbar war, sondern jeder hat irgendwie einen geilen Job gehabt vorher. Und ist auch unter der Prämisse einfach gekommen, was Eigenes zu machen. Und nicht wieder für jemand, genauso wie ich es auch gesehen habe, für jemand zu arbeiten und seinen Lohn zu bekommen. Und nach Feierabend ist eben Feierabend, sondern wir sind alle ein Team da oben, wo wir alle aus guten Berufen kommen eigentlich. Ne? Und
wie viel seid ihr?
6? Wir haben angefangen, haben wir eigentlich zu dritt tatsächlich. Jetzt mittlerweile sind wir zu 7.
Okay.
Ja. Jetzt hat vor 14 Tagen, Entschuldigung, hat noch ein etwas älterer Kollege angefangen, ist jetzt der älteste bei uns, der ist jetzt knapp über 40, ist Thorsten. Und Thorsten war im KDW mein Stellvertreter. Der hat jetzt nach 25 Jahren seinen Job da an den Nagel gehangen und jetzt bei uns angefangen vor 14 Tagen.
Ja.
Da habe ich den allergrößten Respekt vor, wenn ich nach 25 Jahren einem sauguten Einkommen, extrem netten Kollegen irgendwie den Job kündige, um was Eigenes zu machen.
Mhm.
Ja. Dagegen war unser Risiko oder die Zeit, die wir zum Überlegen gebraucht haben, ist nichts dagegen, wenn ich nach 25 Jahren meinen Job, den ich gerne mache, kündige,
ja.
um dann sowas hier mit uns mit so gemeinsam aufzubauen halt, ne?
Ja. Wahnsinn.
Ja.
Sehr schön. Dann vielen Dank. So, ich bin Baf Funk und ich habe einen Betrieb genannt Küsslichkeiten. Das ist ein holländischer Betrieb und wir importieren Fisch und Schalentiere nach Berlin.
Ah, und ihr seid nur hier in der Markthalle 9?
Ja, wir sind hier nur vor 9 Monaten und wir liefern auch an unsere Restaurantkunde.
Okay.
Und ja, wir kaufen Fisch für das höhere Gastronomiebetrieb.
Und warum nur 9 Monate?
Ja, wir sind 9 Monate angefangen. Ich war Schweinerösser in Holland, habe ich einen Cateringbetrieb gehabt und wir sind zusammengekommen mit einem Fischer, die Austern handsammelt und die hat gesagt, du musst nach Berlin gehen, das ist eine sehr schöne Markthalle und ich will da Produkte verkaufen, aber die Fischer hat keine Zeit. So, wir machen das mit ihm.
Ah, okay. Ihr seid jetzt seit 9 Monaten dabei?
Ja, genau.
Okay. Und ist die Zeit hier begrenzt in der Markthalle oder seid ihr jeden Tag hier?
Nein, wir sind hier am Donnerstag mit Austern und Freitag und Samstag am die Wochenmärkte mit frischem Fisch, andere Schalentiere, Krabben, ja, und Austern.
Okay. Wie viele Austern isst du so am Tag?
4 oder 5 oder so. Aber ja, ich öffne 500 an einem Wochenende, so. Ja, das okay. ist, ich esse die, wenn das muss.
Ist das okay. meiner?
Nein.
Nein?
Ich habe hier.
Kannst du mir den filetieren?
Kann ich?
Kannst du?
Ja, und dann später.
Komm ich das und hole das.
Okay.
Kriegst du wie viel Geld von mir?
Das ist aber ein bisschen schwerer.
Das ist okay.
16 Euro. Sind wir ein bisschen klauen?
Und wie viele verschiedene Austern hast du jetzt hier so in der Regel am Stand?
Normalerweise 2 Austern. So, wir haben die wilde, handgesammelte Austern. Das ist die Crassus rea gigas. Das ist die Größe. Und wir haben eine flache Austern. Und die flache Austern, die ist erzogen in Seeland. Die ist 6 Jahre alt. Und ja, das ist ein Delikatess.
6 Jahre alt, ja.
Ja.
Wirklich, ich habe sie gerade probiert. Wahnsinniges Aroma und festes Fleisch.
Ja, sehr festes Fleisch, viel Geschmack und bleibt auch sehr lang in den Mund.
Ja.
So eine halbe Stunde, wenn du nichts isst.
Ja.
Das ist sehr toll. Ja, das ist wirklich die Perle am Distante.
Habe ich noch nie irgendwo gegessen. Und Tipps zum Öffnen, du hast, gerade eben habe ich ja bei dir mal drüber geguckt, wie hast du das, kannst du das beschreiben?
Ja, es ist sehr wichtig, ein gutes Messer zu haben.
Mhm.
Messer, Außenmesser sind nicht teuer. Wir verkaufen die für 3 Euro. Handschuhe, um eine Hand zu
schützen.
Zu schützen, sind teuer. Aber du kannst auch eine Küchentuch.
Ja, so mache ich es auch.
Oder eine andere Handschuh, ein schwerer Handschuh. Aber es ist wichtig, um die Hand gut zu schützen.
Und vom Messer her, da gibt es ja auch so kurze, runde Messer und lange Schäle.
Ja, ich liebe die lange.
Ich auch.
Und die wilde Austern, die ja, sind wild und die wachsen, wie die wachsen. Und das geht nach alle Seiten und ich habe runde und rechte und das ist einfacher mit einem sehr was ist das? Ein
Schwert?
To have a point. To have a very fine point.
Okay, schmal?
Ja, ein schmal, ja, schmales Messer zu haben.
Ah, ja. Okay.
Und ja, das ist, finde ich, einfacher. Und
ja.
Die große Messer, die sind einfacher für die gekultivierte Auster. Aber ja, ich brauche die nicht.
Ja. Ich komme damit auch nicht zurecht. Ich komme damit gar nicht in die Auster rein, mit dem dicken.
Ja, ich auch nicht. ich weiß auch nicht, warum die hier
okay.
sind. So, ja.
Und dann hinten in diese kleine Kerbe.
Ja, stieg man das Messer an einer 54 Grad
Winkel,
genau, mhm. Das ist das Wort. Und dann von links nach rechts. Du musst das Messer nicht rund machen, aber nur von links nach rechts. Mhm. Wenn du das Messer geht rund macht,
ja,
dann brecht die Punkt.
Ah, okay. Also nur nach links und rechts bewegen, ja. Nicht drehen oder.
Ja, genau. Und
dann macht's knack.
Ja, dann geht die knack und dann kannst man das Messer drehen und gegen die Bovenseite von die Außendeckel die Muskel losen. Kaputt schneiden.
Du sagtest, wenn du jetzt den Punkt genau zu dir hast, ist jetzt auf der rechten Seite ist irgendwo der Muskel meistens. Ja,
genau, ist immer. Die Muskel ist immer rechts.
Okay.
So losschneiden und dann die Auster in die Hand treten, sauber machen, ein bisschen mit die Finger,
Schalen
rausmachen und dann das Messer drehen und von unter die Muskel
lösen. Zweiten Muskel.
Ja, das ist die gleiche, aber die
Geht durch. Ah, okay.
Die geht nach oben und nach unten und die Muskel hat das beste Geschmack. Ist ein bisschen süß.
Ja.
Die arbeitet sehr viel. Die geht immer öffnen und
ja.
Und dann kann man etwas rausmachen. Traditionell ist Zitrone nur vor zu kontrollieren,
ob sie lebt.
Ob die lebt. So, okay. Ich liebe Austern ohne.
Ja, ich habe jetzt ja probiert hier, die waren alle ohne Zitrone super. Also die brauchte man gar nicht, die Zitrone.
Nein, ja.
Am besten pur essen.
Das sage ich auch gegen meine Kunden.
Ja. Ich kann auch gerade warten, wenn du.
Ja.
Ja.
Kann ich hier?
Und dann hatte ich eben gefragt, Austernwasser. Ich habe immer gedacht, das erste Wasser muss man wegkippen, weil man das nicht trinken oder mitessen sollte, aber kann man durchaus machen.
Ja, es ist, was du liebst. Ich möchte Meereswasser nicht, aber das erste Wasser ist nur Meereswasser und ich kippe das immer raus, aber ich habe auch Kunden, die das lieben.
Ja.
Wenn du das liebst, musst du das essen. Wenn du Ketchup liebst, musst du Ketchup mit Pommes essen. Und so, ja.
Okay. Also es ist halt einfach eine Geschmacksfrage, ob man das möchte und.
Ich prob lieber das Geschmack von der Auster, dann das Meereswasser. Und das sage ich auch gegen meine Kunden.
Ja. Und das, was rausgeht, das Wasser, das zweite Wasser, ist dann.
Austerwasser.
Es ist dann das Austernwasser.
Ja, das kommt aus der Auster.
Ah, okay. und was ist da, wo kommt das Wasser her dann aus der Auster? Ist das gefiltert noch? Ist das Meerwasser, was noch in der Auster drin ist? Oder?
Ja, die Auster ist ein Filter.
Ja.
Die filtert, na, ich weiß nicht wie viel, aber das ist sehr viel.
Wasser. Durch, ja.
Und so da kommt immer, wenn die Auster muss immer neues Wasser haben. Die kann 10 Tage ohne Wasser, neues Wasser, überleben, wenn die kalt ist. Aber die möchte immer neues Wasser haben.
Okay. Das heißt, nach 10 Tagen neues Wasser haben, oder?
Ja, so die Austern, die wir nicht verkaufen, die gehen zurück nach dem Meer und da leben die weiter.
Ah, okay. Das heißt, ihr setzt die wieder aus?
Ja.
Okay.
Ja, bei den Fischen. Ja, ich gebe die zurück an die Fische und die setze die wieder aus.
Okay.
So sehr, sehr sustainable.
Okay. Und legt ihr die denn so ab, dass ihr sie dann wieder schnell wieder mitnehmen könnt? Oder werft ihr die quasi zurück? Oder ihr müsst die wieder suchen und wieder... Oder
nein, die mussten wir vor 2 Monaten legen, aber die Fische legt die an einen speziellen Platz.
Ah, okay.
Gut. Also 3 aufgeöffnet auf jeden Fall. Ja, geöffnet. Mit dir.
Ja.
Thank you.
Aber ist eigentlich, muss man alle?
Ja,
ja. Ach so.
Ja, die gehen.
Oh, okay. Ja,
dann. Dann viel.
Dann nehmen wir mal.
Liebe Mischmuschel?
Ja, genau.
400 Gramm?
Ja, so.
Austernwasser.
Austernwasser, genau, dass ihr die Austern wieder zurücksetzt, das habe ich ja noch nie gehört.
Ja, das ist. Wir haben eine sehr kurze Kette, so gesagt.
Ja.
So, ich gehe selten auf die Fische und ich jede Woche fahre ich selten mit meiner Geschäftspartner nach Berlin. So sehr arbeitsintensiv, aber wir kennen die Fische. Die Fischer und darum ist das Produkt sehr frisch.
Ja.
Und das ist ein anderer Geschmack dann ein Auster, die aus Frankreich kommt und erst 4 Tage am Transport ist. Dann ist die hier in Berlin, dann muss das auch wieder Logistik verkauft werden. So, ja. Dann ist ein Auster 6 Tage alt. Und diese sind nur 3 Tage alt.
Okay.
Für Fisch und Schaltiere sind, ist 1-2 Tage ist ein sehr großes Verschil zwischen das Geschmack von der guten Ware und ja, no, ein bisschen normal.
Ja.
Und viele von meinen Kunden, die sagen auch über unseren Fisch, ja, warum stinkt deine Fisch nicht? Ja, wenn ich stinkende Fische, dann schmeiß ich die weg. Das ist, aber das ist eine andere Kultur in Berlin. Und das Berlin ist, ja, hast nicht so viel Fisch oder Schaltiere gegessen, Berliner.
Ja. Wir hatten eben die ersten Austern, die ich hatte, die waren sehr, sehr salzig.
Ja.
Wo kam, wo kommt das her, dass dann so ein dieses Salz?
So, das ist mit Austern hast man auch, also bei Wein hast man, bei Wein hast man Terroir.
Ja.
Bei Austern hast man Merroir, das Geschmack von das Meer.
Ja.
Und jeden Austern schmeckt darum anders.
Mhm.
Wenn ein Austern wächst bei Algen, viel Algen hast hast du einen anderen Geschmack, dann ein Austern bei einer Revier.
Okay.
Ist Revier ein deutsches Wort?
Ist Fluss?
Ja.
Revier?
Ja. Na, River.
River, yeah. Fluss.
Ja, Fluss. Okay. Ja, also, wenn da viel Süßwasser ist von einem Fluss, dann hast die Austern einen anderen Geschmack.
Mhm.
Und ist die nicht so salzig.
Ja. Yeah.
Und die Atlantische Ozean ist salziger.
Ja. Yeah.
So, ja, das ist das Gleiche mit Fisch. Es ist nicht nur Fisch, es ist, wo kommt die Fisch her und an welche Weise ist die Fisch gefangen. Und das ist gleich mit Austern. Wo kommt die her? Ist die Austern erzugt oder ist die wild oder, ja, das ist, und wie alt ist die Austern?
Ja.
Das ist immer mit allen Produkten, die man isst.
Ja.
Aber auch mit Austern und Schaltieren.
Und die, du hast ja ein paar besondere Austern, hier sind diese, die flachen Austern. Hast du eben schon mal was zu erzählt? Vielleicht kannst du das nochmal wiederholen, dieses.
Ja, das ist eine flache Austern, Ostrea edulis. Das ist, im Holland ist das Zeeuwse Platte.
Mhm.
Die werden erzeugt in Zeeland und das ist die originelle Austern.
Das ist die, genau.
Die originelle ist europäische Austern. Die essen wir in Bronzezeit. So.
Bronzezeit, ja.
Das ist sehr alt, sehr viel gegessen. Aber die wächst sehr langsam. Darum hast die einen guten Geschmack, sehr mineralisch. Aber die wird auch schnell krank und die Nordsee ist auch überfischt.
Mhm.
So, da sind die Austernbanken sind krank geworden und dann sind die französischen Austernbauer sind die pazifische Austern gehen bauen.
Haben die angebaut, genau.
Ja,
angebaut. Das war Anfang des 19. Jahrhunderts, hast du gesagt, sind die wilden Austern haben, die flachen Austern sind krank geworden, ne?
Ja.
Und sind halt zurückgezogen.
Ja, sind nur noch nicht so viele Produzenten, sind am zwei Hände,
okay,
zu zählen, die Produzenten. So 95% von der Austernproduktion ist nur die pazifische Austern, die Größe, die französische Größe.
Ja.
Und die lebt auch in das Wild, am Wattenmeer, auch am das Deutsche und das Dänische Wattenmeer. Ja, und das ist eine fantastische Austern zu essen.
Und die,
die flache, das ist eine Delikatesse zu essen. Das ist wirklich toll.
Ja. Und diese französische Auster, sagst du, die ist auch sehr aggressiv in der Verbreitung, oder?
Ja, ja, ja. Die, das ist ja eine Invasion.
Ja.
Ja, am das Wattenmeer.
Verdrängt die denn auch die anderen Austern oder so aggressiv?
Nein, die sind nur, die sind jetzt tot. Da sind keine andere Austern mehr. Aber das ist eine neue Sorte.
Mhm.
Aber die verdrängt auch Mischmuschel oder andere Schalentiere.
Also wir müssen alle mehr Austern essen.
Genau. Ja.
Vielen Dank.
Gerne.